Wer wird er geehrt in der Doxologie? Wer weiß es? Gott, Vater, Sohn. Und was ist heute für ein Sonntag? Trinitatis. Sonntag von der Dreieinigkeit. Gut. Ja. Vielleicht mögt ihr euch erinnern. Es ist schon ein halbes Jahr her. Nicht, dass wir das letzte Mal Gottesdienst hatten, sondern dass ich das letzte Mal über den 1. Petrusbrief predigt habe. Ich frage euch jetzt nicht, was ich gesagt habe damals. Ich wüsste es nämlich auch nicht mehr. 1. Petrus, wir sind im Kapitel 3, Verse 8 bis 12. Den Titel von meiner Predigt habe ich gegeben, der Weg des Friedens. Und ich möchte diese Verse lesen, aus der Zürcher Übersetzung. Und da steht: Schließlich seid alle eines Sinnes, voller Mitgefühl. Liebt einander, übt Barmherzigkeit, seid demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht üble Nachrede mit übler Nachrede. Im Gegenteil, segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Denn wer das Leben lieben will und gute Tage sehen möchte, der halte seine Zunge im Zaum, fern vom Bösen. Und seine Lippen, dass sie nichts Heimtückisches sagen. Er gehe aber dem Bösen aus dem Weg und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren ihrer Bitte zugewandt. Das Antlitz des Herrn aber steht gegen die, die Böses tun. Ich habe gesagt, ja, es ist schon länger her, dass ich mit dem 1. Petrusbrief über das predigt habe. Hier haben wir jetzt eine Fortsetzung, ich komme nachher in einer kurzen Zusammenfassung darauf zurück, was war vorher. Wir leben heute, nicht nur heute, immer. Zu allen Zeiten leben wir ja, in einer geistlichen Auseinandersetzung. Die geistliche Auseinandersetzung, in der wir drin leben, ist nicht einmal unbedingt die, die wir mit anderen Leuten haben oder mit Umständen. Ich denke, wir leben in einer geistlichen Auseinandersetzung in erster Linie mit uns selber. Ich mit mir. Du mit dir. Der Apostel Paulus beschreibt das eigentlich ganz gut im Römerbrief, Kapitel 7. Ich habe hier ein paar Auswahlverse aus diesem Kapitel herausgeschrieben, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Kapitel 7, Vers 21. Ich entdecke also folgende Gesetzmäßigkeit, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse nahe liegt. In meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. In meinen Gliedern aber nehme ich ein anderes Gesetz wahr, das Krieg führt gegen das Gesetz meiner Vernunft. Und mich gefangen nimmt durch das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also der Paulus beschreibt einen inneren geistlichen Kampf. Dann sagt er weiter, ich elender Mensch, hoppla, das ist falsch gewesen. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus diesem Todesleib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus beschreibt hier einen inneren Kampf, einen Kampf, den ich mit mir selber, den er mit sich selber ausgefochten hat. Er sieht Gottes Wegweisung, Gottes Wille und merkt, ich kann dem nicht genügen. Ich möchte zwar, da im Kopf stimmt's, ich stimme dem zu, ich möchte den Weg gehen mit Gott, aber ich merke, aus meiner Kraft funktioniert das nicht. In mir ist ein anderes Gesetz da, das Gesetz vom Leib, das Gesetz vom Fleisch, das sich dagegen sträubt und nicht tut, was eigentlich der Kopf möchte. Es ist ein geistlicher Kampf. Und dann sagt er, aber das macht mich fertig. Der geistliche Kampf, ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus diesem Todesleib? Und dann sagt er, Gott sei Dank, was für eine Erlösung. Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Petrus nimmt die Gedanken von dem geistlichen Kampf auf. Und da komme ich jetzt zu den Gedanken, die ich mir gemacht habe aus den vorderen Kapiteln, wo ich angefangen habe. Der Petrus geht eigentlich recht systematisch vor in seinem Brief. Man würde das an dem Mann, der ja schon bei den Pharisäern, wo er dort vor dem Sanhedrin war, haben sie gesagt, komisch, das ist doch ein einfacher Fischer, wie kann der so reden? Er geht sehr systematisch vor in seinem Brief 1. Petrus. Im Kapitel 1 preist er Gott. Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer neuen, zu einer lebendigen Hoffnung. Er weist damit auf das hin, was der Paulus am Schluss gesagt hat in dem Römer 7. Er geht auf das ein, dass wir etwas Neues bekommen haben. Gott hat mit dieser Wiedergeburt in uns etwas Neues begonnen. Und das ist nicht von uns aus geschehen. Nicht wir haben das gemacht an uns, sondern es ist ein Wirken vom Heiligen Geist. Es ist das Handeln Gottes in uns. Er zeigt auf die Neugeburt, die geschehen ist aus dem Heiligen Geist. Und dann geht der Petrus weiter und ruft uns aus, weil wir das neue Leben haben. So, jetzt gilt etwas Neues. Er sagt, seid heilig. Wir sollen heilig sein, seid heilig. Weil der, der uns wiedergeboren hat zum neuen Leben, selber heilig ist. Wir können nicht mit dem heiligen Gott verbunden sein, ohne selber geheiligt zu sein, geheiligt zu leben. Darum, sagt der Petrus weiter, sollen wir uns umgürten in unserem Denken, in unserer Gesinnung und die Gesinnung von Jesus Christus in uns aufnehmen. Im Kapitel 2 geht er einen Schritt weiter, er lehrt uns Petrus, dass wir durch die Wiedergeburt auch auserwählt sind zum königlichen Priestertum. Priester, wenn wir das anschauen im dritten Buch Mose, zweiten Buch Mose, die sind gesalbt, die sind eingesetzt, die sind geheiligt, haben neue Kleider, haben Kleider für den Dienst bekommen. Im Heiligtum Gottes. Weisse Kleider, leinene Kleider. Sie sind gesalbt und geheiligt für ihren Dienst. Und das soll auch bei uns sichtbar sein. Und der Petrus führt dann aus, wie die verschiedenen Lebensbereiche dann aussehen in dem Heiligsein und in dem daran arbeiten. Es ist ja nicht etwas, ping, und dann haben wir alles. Jetzt geht es darum, dass wir unsere Lenden umgürten und er hat, und das sind die letzten Predigten gewesen, das auf verschiedene Lebensbereiche ausgeführt. Zuerst das allgemeine Leben unter den Menschen, unter den Völkern. Kapitel 2, Vers 11 und folgende. Ab Vers 13, als Staatsbürger, Bürger von einem Staat, untertan der Ordnung, von der Staatsordnung. Ab Vers 18 hat er das bezogen aufs Arbeitsverhältnis, Sklaven, Herren oder eben bei uns Chefen und Angestellte. Wie das könnte aussehen. Und die letzte Predigt, die ich hatte, da tut Petrus das auf die Ehe beziehen. Wie sieht das in der Ehe aus? Kapitel 3, Vers 1. Und jetzt geht er einen Schritt weiter in unserem Abschnitt. Da redet er vom Leben in der Gemeinde. Eigentlich einerseits ist das nur eine Fortsetzung, wobei ich nicht auf dem Wörtchen nur Betonung machen will, sondern ich denke, hier kommt einfach gerade nochmal eine neue Dimension dazu. Bis jetzt ist alles auf die Welt, auf der Seite der Welt, vom weltlichen Leben ausgerichtet gewesen. Und die Gemeinde gibt einen Perspektivenwechsel. Hier geht es nicht mehr um das, was draussen passiert, sondern hier geht es in der Gemeinde um ganz eine andere Dimension. Der Petrus beschreibt hier, wie unsere Grundhaltung soll sein, im Gegensatz eben genau zu dem Umfeld, das wir in der Welt haben, wo genau eine gegenteilige Haltung aufweist. Unser Zusammengehören als Gemeinde ist ein Zeichen für die Welt. In der Apostelgeschichte lesen wir schon bald einmal, wo die Gemeinde sich gebildet hat, nach der Predigt von Petrus und wie sie sich da versammelt haben. Kapitel 2, Verse 44 und folgende. Das Volk hat gemerkt, was da abgeht mit dieser Gemeinde. Und dann heisst es, sie haben gesagt, seht, wie sie einander lieb haben. Die Gemeinde. Also es ist ganz eine andere Dimension. Und so beginnt eigentlich der Petrus jetzt da unseren Abschnitt und sagt, schließlich seid alle eines Sinnes. Das ist mein erster Punkt. Da sehen wir den Matthias Claudius. Matthias Claudius hat den Spruch kreiert: Ich denke daran, wenn wir nun in jener Welt sind, neben den schönen Jünglingen. Schöne Jünglinge. Ich denke, er meint Engel. Bei den Muslimen würde es jetzt Jungfrauen heißen, aber Matthias Claudius hat die schönen Jünglinge des Himmels. Und da nun alle eines Sinnes sind, wie das so gut sein wird. Und wie es uns dann leid tun werde, dass wir hier so viel gezankt und vielleicht jemand Unrecht getan haben. Also der hat im 18. Jahrhundert gelebt, glaube ich, 1700 irgendwas, der Matthias Claudius. Eines Sinnes sein. Ich denke, mit dem beginnt die Gemeinde Jesu erst wirklich Gemeinde zu sein. Wir können sicher viele Interessen mitbringen. Jedes von uns hat ein bisschen andere Interessen, persönliche Interessen. Jeder hat so ein bisschen sein Hobby, seine Arbeit. Das ist unterschiedlich. Vielleicht auch politische Einstellung, die kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Christen, die links sind, in der SP, es gibt Christen, die rechts sind, in der SVP, und dann haben sie auch noch eigene Parteien. Man kann da unterschiedlicher Ansicht sein, in politischer Hinsicht, eine andere Einstellung haben. Wir kommen aus verschiedenem gesellschaftlichem Umfeld und wir haben auch verschiedene soziale Stellungen. Einer verdient vielleicht ein bisschen mehr als der andere oder auch viel mehr. Ein anderer fährt einen VW Polo, der krächzt, wenn man ihn anlässt, wie uns. Der andere fährt einen Mercedes, wir haben uns nicht mehr, der hat das Alter hat ihn absterben lassen. So sind wir unterschiedlich. Einer hat ein Haus, der andere wohnt in einer einfacheren Wohnung. Aber als Gemeinde sagt Petrus, und da ist er einstimmig mit Paulus und auch mit Jesus, seid eines Sinnes. Der Paulus sagt das, macht die Aussage an ganz verschiedenen Stellen. Eine habe ich erwähnt, das liegt aus einer Zusammenfassung von dieser Predigt auf, wo die Stellen drin sind. Und Jesus betet das im Johannes-Evangelium Kapitel 17. Das sie eins sein wie er mit dem Vater. Es soll in der Gemeinde kein Konkurrenzdenken geben. Es geht nicht darum, wer die wichtigeren Aufgaben hat in der Gemeinde und wer ein bisschen die weniger wichtigen. Sondern es geht darum, dass wir einander unterstützen. Dass wir eine Einheit sind als Gemeinde. Füreinander da sind. Wenn du zur Gemeinde gehörst, gehörst du nicht nur zu dem Bereich, wo du gerade aktiv tätig bist, sondern du gehörst zum Ganzen. Die Gemeinde als solches wird ja als Haus, ja sogar als Tempel von Gott bezeichnet. Und der Tempel, der soll nicht in 1000 Einzelteile zerfallen. Wir sind nur etwa 30. Also er soll auch nicht in 30 Einzelteile zerfallen, sondern er soll eine Einheit sein. Seid eins. In der Gesinnung, im Zusammenhalt. Wir sollen eine Einheit sein und von außen auch als eine Einheit wahrgenommen werden. Hier, da wo der Tempel Gottes ist, warum ist man zum Tempel gekommen? Man hat geopfert. Man hat gearbeitet. Und ich denke, es ist auch gesungen worden. Wenn man an so die Pilgerpsalmen denkt, wie das Volk zum Tempel geströmt ist und die Pilgerlieder gesungen hat, bis zum Tempel, bis in den Tempelhof. Es ist ein Ort vom Lob, von der Anbetung, von der Gemeinschaft mit Gott. Und da gibt es nur einen Chef. Und das ist Jesus Christus, der das Haupt der Gemeinde ist. Einheit ist nur dann möglich, wenn wir gemeinsam uns unter den Willen Gottes stellen und das bedeutet auch unter sein Wort stellen. Petrus beschreibt dann, wie das aussieht. Also der erste Punkt ist der längste, die anderen sind kurz. Petrus beschreibt jetzt, wie das aussieht. Seid eines Sinnes, voller Mitgefühl. Also das eines Sinnes sein beinhaltet, dass wir miteinander empfinden. Mitgefühl ist es Mitempfinden. Hier kommt Gemeinschaft eigentlich so richtig zum Tragen. Mitgefühl heisst Anteil nehmen am gegenseitigen Ergehen. Das heisst aber auch Anteil geben an meinem Ergehen. Dass die anderen wissen, wie es mir geht. Und mit einbezogen werden. Das heisst, einander nicht mit Vorwürfen begegnen, wenn wir vielleicht einmal in Krise sind, sondern da, wo nötig und möglich, sogar eben Hilfestellung geben, Ermutigung geben. Anderswo wird es so ausgedrückt. Weinen mit den Weinenden. Sich freuen. Mit denen, die Grund haben zur Freude. Trauern, wo Trauer angesagt ist. Aus irgendeinem Grund, wegen dem Verlust von einem lieben Bruder, Schwester, Eltern und so weiter, Kind. Aber auch, dass man miteinander festen kann. Jesus hat beides gelebt. Wenn er gesehen hat, er hat geweint am Grab. Vom Lazarus. Jesus hat geweint, als er Menschen gesehen hat, die in Not sind, weil sie jemanden lieben, vielleicht sogar das einzige Kind bei einer armen Witwe, wo das Kind gestorben ist. Und sie, das wäre ihre Altersversorgung gewesen. Und sie heisst zu Grabbetreiter, läuft daran an, sieht das. Und er hat mitgetrauert. Aber er hat es nicht bei dem gelassen, sondern er hat auch geholfen. Der Sohn ist auferweckt worden. Jesus hat aber auch festen. Er hat Fässer voll Wein zur Verfügung gestellt fürs Fest. Stellt euch das vor. Fässer voll. So viel möchten wir gar nicht trinken, nicht in einem halben Jahr. Muss ich nicht. Er ist mit Zöllner am Festen gewesen. Der Levi Matthäus, als er ein Fest gemacht hat, nachdem er Jesus entschieden hat, nachzufolgen, hat er ein Fest gemacht. Jesus ist das Fest mit Flutter, Zöllner. Er ist zum Zachäus gegangen. Die haben ein Fest gemacht, als er gekommen ist. Der Zachäus hat sich so gefreut. Jesus hat sich nicht gescheucht zu festen. aber hat es nicht gescheucht zu weinen mit den Weinenden. Dann sagt der Petrus weiter, liebet einander. Das ist ja nichts Neues, gell? Das könnte man eigentlich immer sagen. Liebet einander. Die Liebe, das ist immer etwas Gutes. Aber Liebe hat bei uns natürliche Grenzen. Manchmal wetten wir es vielleicht anders. Einander zu lieben. Auch einander grundsätzlich anzunehmen. Auch in der ganzen Andersartigkeit. Mit den anderen fremden Gerüchen. Ach, wie kann es einem stören im Stegenhaus, wenn da so komische Gerüche raufkommen von allen anderen Kulturen, wo man das Gefühl hat, ach, das ist nicht ein Geruch, das ist ein Gestank. Aber so Leute könnten da mal hierher kommen. Können wir sie dann auch annehmen und lieben? Ja. Es ist nicht immer so selbstverständlich, wie wir es gerne manchmal wahrhaben möchten. Nein. Liebe ist nicht in erster Linie eine Gefühlssache. Es hat nicht so sehr mit den Emotionen zu tun, die Liebe, die hier gemeint ist. Die Liebe ist eine Willenssache. Ich will die und die Person lieben. Ich kann mich erinnern, ich bin ja zum Glauben gekommen, mit 20. Und der Ursprung von meiner Bekehrung ist der Film «Das Kreuz und die Messerhelden» von David Wilkerson. Und diese Szene, die ist mir tief gegangen. Da hat es ja die zwei Banden in New York, die Gangs, die aufeinander losgegangen sind. Und ein Chef, ein Gangchef, der war ganz besonders brutal gewesen. Und der David Wilkerson ist dem nachgegangen bis zum «Geht nicht mehr», bis zu ihm hey, vor die Haustüre. Und hat ihm zeigen, dass Jesus ihn liebt. Und dann hat der Gangchef ihm gesagt, und hör mal, wenn du nochmal kommst, dann zermöble dich und tu dich in all deine Einzelteile zerlegen. Und dann hat der David Wilkerson zu ihm gesagt, und wenn du das machst, mit zerleihst, jeden einzelnen Knochen wird dich weiterhin lieben. Tja, der Gangchef ist später zum Glauben gekommen und ist selber ein bekannter Evangelist geworden. Ich habe ihn selber gehört damals denn in Bern, nachdem er zum Glauben gekommen ist, in einer grossen Versammlung. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Die Liebe, die aus dem Heiligen Geist kommt, hat ganz eine andere Dimension, als dass wir uns das aus uns heraus könnten hervorbringen und leben. Mir ist dann da auch noch in den Sinn gekommen, wie der Petrus Jesus begegnet ist, nach der Verleugnung, nach der Auferstehung. Jesus hat ihn auf die Seite genommen und dreimal gefragt, hast du mich lieb? Dreimal sagt Jesus, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wisst ihr, für mich ist das immer wieder ganz, ganz markante Aussagen. Erstens, der Petrus hat versagt. Er hat seinen Jesus verleugnet. Obwohl er vorher gesagt hat, und ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen, aber im entscheidenden Moment hat er den Mut verloren. Er ist feig geworden und hat Jesus verleugnet. Wo Jesus ihn dreimal fragt, muss das Petrus in Sinn gekommen sein, und er hat gesagt, Herr, du weisst es. Ich habe dich zwar verleugnet, ich habe nicht Kraft gehabt, der zu dir zu stehen, aber du weisst es, ich liebe dich trotzdem. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Aber ich hatte Kraft und den Mut nicht, ich war feig. Aber ich habe dich trotzdem geliebt. Und Jesus hat die Liebe angenommen. Jesus hat es gewusst. Und Jesus hat den Petrus wieder hergestellt und hat ihm gesagt, weide meine Schafe, dreimal. Und das ist die Liebe von Jesus. Bei uns braucht es vielleicht beide Seiten. Dass wir lieben, auch wenn wir merken, wir sind verworfen worden. oder mir haben gefehlt, besser gesagt, Entschuldigung, mir haben gefehlt, dass wir trotzdem lieben können. Dass wir die Liebe nicht aufgeben und auf der anderen Seite, die Seite von Jesus, der vergibt, der liebt, der dich und mich liebt, trotzdem versagen. Vielleicht ist das die Liebe, die auch bei uns wichtig ist. Keins von uns macht immer alles richtig. Keins von uns begeht keine Schuld, keine Fehler. Keins von uns tut nicht einmal das andere irgendeiner Form vielleicht vor den Kopf stoßen, vielleicht ungerecht behandeln. Und dann sagt der Petrus, liebet einander. Und dann noch ein Punkt, seid barmherzig und demütig. Und da ist uns Jesus das perfekte Vorbild. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter zeigt Jesus, der dem hilft, der eigentlich sein Gegner ist. Der Samariter hilft dem Jud, der hier blutend am Boden liegt. Das sind Gegner, Samariter und Juden. Die können lange nicht ausstehen. Die Juden machen ums Gebiet oder haben ums Gebiet von den Samaritern einen weiten Bogen drumherum gemacht. Jesus ist mittendurch. Und die Geschichte vom barmherzigen Samariter zeigt, wie der Samariter dem, der unter die Räuber gefallen ist, hilft. Jesus ist der Samariter, der hilft. Und zahlt den Preis zur Heilung. Jesus hat den Preis gezahlt für deine und meine Heilung. Er ist barmherzig. Er ist der barmherzige Samariter. Mit dir und mit mir. Wir sind unter die Räuber gefallen. Die Sünde, die Schuld hat uns zum Tod gebracht. Aber Jesus hat den Preis gezahlt, um uns rauszuholen aus dieser Verlorenheit. Und macht uns heil. Und er sagt, Matthäus 11, Vers 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ruft Menschen zu sich. Nicht vorwurfsvoll, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, aber jetzt so, sondern einladend. Komm, ich bin von Herzen, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Ich erbarme mich über dich. Und so sagt der Petrus, dass wir gegenseitig übt Barmherzigkeit, seid demütig. Ich komme zum zweiten Punkt, die gehen jetzt ein bisschen schneller. Segnet, sagt der Petrus. Segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Wer von euch hat nicht gern eine Segnung? Wer wird von euch nicht gern gesegnet und sagt, das brauche ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht. Wir haben doch gern Segen. Warum? Nun, Segen ist etwas Wohlwollens, etwas Gutes. Wir haben gerne Segnungen, beispielsweise in Form von materiellen Gütern. Ich denke da auch gerade an Osten, die Ostpäckchen. Die Ostpäckchen, das kommt dann noch. Die Ostpäckchen, die wir schicken auf die Weihnacht, das ist materielle Segen, die Leute überkommen. Und die sind so dankbar dafür. Die brauchen das. Segnungen in Form von einer guten Familie, einer schönen, einer harmonischen Familie, das ist ein Segen. Manchmal können wir gar nichts dafür, dass das so ist. Es ist nicht immer, weil wir alles so gut machen. Es liegt auch ein gewisser Segen drauf, da, wo wir Jesus nachfolgen. Segnung in Form von Gesundheit. Auch das. Aber es gibt noch vieles andere, was wir hier aufzählen können. Aber was haben die Segnungen alle gemeinsam? Egal um was es geht, sie haben etwas gemeinsam. Segnungen sind immer etwas Gutes. Segnungen sind etwas Wohltuendes. Und wenn also der Petrus uns auffordert, zu segnen, dann meint er, dass wir einander Gutes wünschen. Dass wir einander Gutes tun. Dass wir einander wohlwollend sein, einander etwas mögen gönnen. Das geht dann ein bisschen gegen Neid. Wenn wir neidisch sind, mögen wir entweder dem anderen nichts gönnen oder sind hässig, dass wir es nicht selber mindestens auch so gut haben. Aber sagen mag einander etwas gönnen. Und womöglich auch etwas dazu tun. Früher, ich war noch in der Lehre damals, habe ich meine Arbeit gemacht und immer wieder hat es Leute gegeben, die dann wirklich Danke gesagt haben. Manchmal habe ich vielleicht auch noch etwas darüber eingemacht, das nicht unbedingt zum Soll gehört hat. Einfach, entweder weil ich Freude daran hatte oder einfach zum irgendwie das Gefühl hatte, ja, das mache ich jetzt auch noch gerade. Also es ist nicht so, dass ich das heute nicht mehr mache, aber von dem damals ist mir noch etwas gut in Erinnerung. Dann haben sich die Leute bedankt für das. Und in mir ist dann ein Gedanke aufgekommen, ja, was habe ich von diesem Dank? Mit dem kann ich mir ja nichts kaufen. Hat er keine andere Idee, als einfach ein bisschen Danke sagen? In der Lehre hat man sowieso nie Geld, oder? Könnte ja mal so ein bisschen Zustupf, oder? Versteht ihr? Das es geht mir nicht darum, jetzt eigentlich zu sagen, man müsse alles irgendwie belohnen. Sondern ein herzhaften, ehrlicher Dank, der ist ganz, ganz wichtig, ist etwas wert. Eine gesunde, gute Dankbarkeit ist etwas wohltuend. Und wisst ihr was? Zum Danken sagen, da dürfen wir sehr, sehr kreativ sein. Da machen wir nie etwas falsch beim Danken sagen. Das ist meine Behauptung. Das Motiv, wo der Petrus sagt, sagen, austeilen, warum? Denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Gott lässt sich nicht lumpen. Er lässt es auch nicht bei einem einfachen Dankeschön. Nein, er setzt uns ein zu Erben von seinem Reich. Wisst ihr, es ist mehr, als wenn ich da 50% Aktien hätte von der UBS. Das Bankkonto Gottes ist grösser. Seine Herrlichkeit ist grösser als die Herrlichkeit in den Schatzkammern von unseren Banken. Aber dann, Jesus geht eben noch weiter. Und das ist eben genau der Punkt. Segnet, die euch fluchen, gut, tut Gutes denen, die euch hassen. Und jetzt noch zum dritten Punkt, wehret dem Bösen. Das lesen wir auch, sagt der Petrus, vergeltet nicht Böses mit Bösen, nicht üble Nachrede mit übler Nachrede. Vorhin habe ich gefragt, wer von euch hat gern Segnungen? Und jetzt frage ich, wer von euch empfängt gern Böses? Hände hoch! Niemand. Ach, was seid ihr auch für Leute. Nicht einmal ein bisschen Böses mögt ihr verleiden. Ich auch nicht. Niemand von uns empfängt gern Böses, oder? Stimmt doch. Und jetzt sagt Jesus eine Aussage. Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Denn darin liegt das Gesetz und die Propheten, Matthäus 7,12. Und Petrus bringt es eben so auf den Punkt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht üble Nachrede mit übler Nachrede. Das heisst, dass wir als Gottesvolk eine andere Verfassung haben. Und mit dieser Verfassung meine ich im Gegensatz zu den weltlichen Verfassungen, wo alles eins zu eins bestraft wird im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eine Bundesverfassung, wir haben eine andere Bundesverfassung, wir haben die himmlische Bundesverfassung und die überfordert uns manchmal ein bisschen. Wir haben ein anderes Grundgesetz. Der Himmel ist ein Ort vom Frieden. Darum hat das Böse in all seinen Variationen keinen Platz, keinen Zutritt. Und das müssen wir hier lernen, in dieser Welt. Dazu sind wir unterwegs. Und der Petrus zitiert dann den Psalm 34 dazu. Und der Psalm 34, den möchte ich jetzt noch kurz den Abschnitt lesen, wirklich aus dem Psalm 34, da haben wir die Verse 13 bis 17. Wer begehrt das Leben? Wer will glückliche Tage sehen? Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor trügerischer Rede. Meide das Böse und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind bei den Gerechten und seine Ohren bei ihrem Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, die Böses tun, und ihr Ante, um ihr Andenken zu tilgen von der Erde. Auf das geht eben der Petrus ein. Nein, Böses ist nicht entschuldbar. Da können wir nur Buße tun, wo Böses ist bei uns. Etwas anderes gibt es nicht. Es gibt keine Rechtfertigung fürs Böse. Nie. Und für uns als königliches Priestertum erst recht nicht. Ich komme zum Schluss und werde dort nochmal den Anfang zurückblenden. In den einleitenden Gedanken habe ich die vorhergehenden Themen von Petrus kurz zusammengefasst. Vielleicht hat es euch gedacht, dass sie lang, aber für mich kurz. Ich denke, dass das Leben als Christ unter dem Gesichtspunkt heilig sein muss angeschaut werden und verstanden werden muss. Es geht nicht darum, dass wir eine richtige Gesetzeshaltung haben, sondern eine Heiligungshaltung müssen wir haben. Der Hebräerbrief drückt folgendermaßen aus: Dem Frieden jagt nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Hebräer 12, 14. Er bringt Frieden und Heiligung in eins zusammen. Und es wird klargestellt, dass wer Heiligung verweigert in diesem Vers, wird niemals vor Gott stehen können. Und ich bin überzeugt, dass das auch so gemeint ist. Wer sich Christ nennt und sich der Heiligung durch den Heiligen Geist Gottes verschließt, geht am Ziel vorbei. Ich würde ihn gerne vergleichen mit einem Menschen, der zu dem Gleichnis passt von den 10 Jungfrauen, die Lampen haben, aber kein Öl. Bei der Auferstehung der Gläubigen werden sie mit leeren Händen dastehen und nicht eingeladen werden zum Festmahl Jesu in seiner Herrlichkeit. Aber sie waren alle 10 miteinander unterwegs. Die einen mit, die anderen ohne Heiligung. Die Aussage, die der Petrus gemacht hat im vorherigen Abschnitt, seid heilig, denn ich bin heilig, hat Gott schon dem Volk Israel gesagt, im 3. Mose, Kapitel 11, Verse 44 und 45, mit dem bin ich fertig. Denn ich bin der Herr, euer Gott, und ihr sollt euch heiligen, und ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht selbst verunreinigen, denn ich bin der Herr, der euch herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und von diesem Grundsatz ist Gott nie abgewichen. Der Petrus überträgt das auf die Gemeinde Jesu. Amen. Herr, ich möchte dir danken, dass du der bist, der sein Leben hingegeben hat, dass wir heilig sein können vor dem Vater. Mit einem neuen Gewand, mit einem neuen Geist. Neue Menschen, die in der Lage sind, deinen Auftrag auch in dieser Welt zu erfüllen. Und du gehst den Weg mit uns. Wir müssen das nicht alles aus uns heraus vollbringen. Sondern nur das, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, können wir getrost und freudig unseren Weg gehen. Du hast selber gesagt, ich heilige mich für sie, damit auch sie heilig sind. Und so dürfen wir in dir, Jesus, auch freudig aufs Ziel zugehen. Danke für ja, die Gnade und die Hilfe, die uns zuteil wird. Und danke, dass wir einander so auf dem Weg dürfen unterstützen, dass du mit uns als Gemeinde auch Schritte weitergehst. Amen.